Musik hat für mich sowas Spirituelles, sowas Gottgegebenes, dass es für mich essentiell ist. Sogar Gehörlose lieben Musik, weil sie es spüren, weil da was auf einer anderen Ebene ankommt. Es gab ja so Untersuchungen, was prägt eigentlich wirklich eine Gemeinde? Da kam raus, dass die Musik oder Liturgie, hat man es damals genannt, sogar noch wichtiger sei als die Predigt. Und vielleicht ist ja manchmal auch dieses Nichtverstehen voll der Schlüssel. Also dieses, das ist irgendwie doch noch ein Geheimnis. Ne? Glaube ist halt irgendwie doch noch ein Geheimnis.
Worship Sofa. Musik und Theologie im Gespräch.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer auf dem Worship Sofa. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier heute sein dürfen, auf dem Sofa in der Martinskirche in Stuttgart, beim Musiker und Jugendpfarrer Matteo Weider. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Es ist total schön, dass ihr da seid. Sehr Herzlich gut. Willkommen an euch hier in der Martinskirche.
Mich würde jetzt interessieren, tatsächlich so Martinskirche, was ist das hier für ein Ort? Du hast eben schon erzählt, ihr seid keine klassische Kirchengemeinde hier oder dieser Ort ist...
Genau, ist ein besonderer Ort. Die Martinskirche wird von drei ganz unterschiedlichen kirchlichen Institutionen, in Anführungszeichen, bespielt. Wir machen hier Kirche ganz arg zusammen. Da ist die Kesselkirche drin. Die Kesselkirche ist eine Personalgemeinde mit jungen Erwachsenen und vielen Kindern, jungen Erwachsenen, ganz viel Worship. Es gibt die Nordgemeinde hier, das ist die parochiale Gemeinde von Stuttgart, evangelische Kirche, die hier tatsächlich gar keinen Sonntagsgottesdienst mehr feiert, sondern hier ganz viel Kaffeearbeit macht. Also im Café hier Leute einlädt, ganz viel mit den Leuten drumherum zusammen unterwegs ist, mit, ja, oder zum Beispiel auch mit dem Kleiderflohmarkt, Kleidermarkt für Kinder. Und eben wir als Jugendkirche sind hier am Start und drei kirchliche Player zusammen bespielen ein Ding, sind nicht gegeneinander, sondern sind zusammen in einem Raum.
Matteo, wir kennen uns schon ganz lange und haben uns, glaube ich, über 20 Jahre auch nicht gesehen. Ja. Damals kam ich neu nach Haltingen und dein Vater war dort Pfarrer. Das war sozusagen, und ich habe den, glaube ich, den Konfirmandenchor damals übernommen.
Yes, Jugendchor. Ja. Ich kann mich noch entsinnen. Das waren großartige Auftritte. Die Kirche war voll mit Jugendlichen. Irgendwie 20 junge Menschen sind vorne und singen diese Lieder mit Herzblut mit. Ja. Das waren grandiose Zeiten mit dir.
Ich fand das auch richtig super. Ne? Mit euch und der ganzen Familie, die ja, also du bist ja nicht der Einzige, der bis heute musikalisch tätig ist. Ich darf dich vorstellen, deine Biografie. Du bist geboren
am Kaiserstuhl. Ungefähr Emmendingen.
Schöne Ecke.
Ja. Ja. Lebst in Stuttgart, bist Musiker und Jugendpfarrer in der Württembergischen Kirche, haben wir gerade schon gehört. 39 Jahre alt.
40 tatsächlich schon.
40.
Ich hab's, genau, ist schon, langsam werde ich schlau.
40 ist...
Sag mal bei Schwaben so.
40 ist ein gutes Alter.
Ja.
Ja, also 40 fand ich sehr, sehr schön. Bist verheiratet und hast... Drei Kinder?
Genau, drei Kinder, drei Töchter, wunderbare Töchter.
Ah, wunderbar. Keyboarder der Pfarrerband, so haben wir es genannt, Weider und Mohns. Zusammen mit dem Pfarrer Martin Mohns und Produzent Kilian Mohns. Darüber werden wir heute auch ausgiebig sprechen. Und ihr habt Projekte wie diese Choral Sessions oder Choral Sessions, wie sagt ihr das?
Ehrlich gesagt auch mal so und mal so. Wir wissen es auch nicht genau. Ich würde sagen Choral Sessions, aber irgendwie ist es trotzdem komisch.
So Choral Sessions. So ein deutsches, ein englisches, ne?
Ja, wir lieben so Zungenbrecher. Zum Beispiel unser Motto dafür war ja, Pop bleibt Pop. Und wir konnten es nie richtig aussprechen.
Die Choral Sessions, das sind Videos, Lieder, die ihr für Gemeinde gezielt produziert, alte Kirchenchoräle sozusagen in einem neuen, hippen, zeitgemäßen Gewand.
Ja.
Erste Frage, was liebst du daran, Pfarrer zu sein?
Ich glaube, es gibt keinen anderen Beruf, wo man dafür bezahlt wird, anderen Menschen Gutes zu tun. Einfach nur anderen Menschen Gutes zu tun. Und zwar so, wie man gerade denkt, dass es das ist, wie die es brauchen. Das ist echt total besonders am Pfarramt.
Menschen auch in einer wichtigen Lebensphase zu begleiten.
Genau, also ich glaube, als Pfarrer, als Pfarrperson hat man Einblick in Lebenswelten, Lebensbiografien wie wenige Menschen. Mhm. Ne? Also im Beerdigungsgespräch das mitzubekommen. Also viele schrecken am Anfang, wenn sie in die Ausbildung gehen vor Beerdigungsgesprächen zurück. Tatsächlich ist es für die meisten meiner Kolleginnen das Besonderste.
Ja.
Weil man da Menschen so ganz ungeschönt und trotzdem mit allem Schönen wie Tragischen mitbekommt und begleiten darf und denen am Ende was zusprechen darf, Gottes Segen zusprechen darf. Mhm. Und zwar, da geht es um Leben und Tod, ne? Und deswegen mega spannend an denen.
Das geht mir genauso. Also ich habe am Anfang echt Respekt gehabt davor, aber ich muss sagen, es sind eines der mit den schönsten Momente, weil man so nah an Menschen herankommt und sie einem das Herz öffnen und man ihnen einfach was Gutes tun kann, sie begleiten kann.
Ich muss jetzt mich tatsächlich auch dazu bekennen, dass ich sehr gerne an Beerdigungen Musik mache.
Ach ja.
Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf, ich tue es jetzt aber, ich mache das fast lieber als an Hochzeiten, weil ich das Gefühl habe, es ist eine sehr ehrliche Veranstaltung.
Mhm.
Natürlich vorausgesetzt, ich kenne die Leute nicht sehr gut, dann ist man auch emotional distanzierter, aber ich singe sehr gerne an Beerdigungen.
Ah, das glaube ich total. Mhm. Also ne, Hochzeiten sind was, da ist man halt Dienstleister.
Mhm.
Und Beerdigungen, das sind so krasse Situationen, da sind Menschen so eine Ausnahmesituation. Das glaube ich.
Ja. Was liebst du daran, Musiker zu sein? Du hast die Musik nie aufgegeben. Wir haben ja damals zusammen Musik gemacht vor über 20 Jahren.
Yes.
Das war wirklich cool.
Ja.
Du bist dem sozusagen, ja, dem verhaftet geblieben. Was liebst du daran, Musik zu machen?
Ich glaube, also an Musik mag ich so diesen Moment davon, mit anderen zusammen eine andere Sprache zu sprechen. Also mit denen zu spielen, zu hören, was die machen, darauf reagieren zu können, irgendwie zusammen in ein Gespräch auf eine andere Sprache zu kommen. Ne, deswegen, wir machen ja so Musik so auf einer ganz hart produzierten Ebene auf der einen Seite. Wenn wir aber meistens live spielen, spielen wir zu zweit oder zu dritt, weil wir da irgendwie anfangen, wirklich Musik zu machen, weil da wirklich irgendwie was zum Klingen kommt. Weil wir da aufeinander hören müssen zum Beispiel und nicht nur die Tracks abfeuern.
Mhm.
Was auch gut ist, gell? Also Track-Musik, kommen wir nachher vielleicht zu, ist cool. Aber ich lieb's dabei, also bei Musik, dieses wirklich ins Gespräch zu kommen auf einer anderen Ebene.
Was sind aus deiner Sicht die Chancen, jetzt Pfarrer und Musiker in Personalunion zu sein, also diese beiden Dinge zu verbinden? Ich muss das fragen als Studiengangsleiterin für Theologie und Musik. Was sind Chancen?
Also eine der großen Chancen ist, dass es jetzt zum Teil fast die gleichen Berufe sind. Also, ne, wenn, also ich habe ja Theologie studiert, Vikariat gemacht, Teil meines Vikariats war es zum Beispiel auch, die Liturgie, die zum Teil noch gesungen wird, ja singen zu können, diese Teile singen zu können. Gesungene Liturgie ist für mich eigentlich nichts anderes wie eine Worship-Zeit. Ihr würdet es Worship nennen, ich würde es vielleicht Liturgie oder vielleicht, ich keine Ahnung, ist ja egal, wie man das nennen möchte. Das hat ganz viel miteinander zu tun. Und mir hilft das total, mich damit auch inhaltlich auseinandergesetzt zu haben, auch mal darum auseinandergesetzt zu haben, wo kommt es geschichtlich her? Was sind so die Wurzeln davon? Damit auch kritisch, was sind die Wurzeln davon? Um zu überlegen, okay, welcher Teil ist für mich dann eigentlich noch Evangelium, wenn ich es benutze? Und auf der anderen Seite hilft es mir natürlich auch, die verschiedenen Perspektiven einnehmen zu können. Die Perspektive des Pfarrers, der Pfarrerin ist natürlich eine andere, wie wenn ich musizierend irgendwie da am Start bin. Also ich merke das ganz stark, wenn ich zum Beispiel meine eigene Rolle in Settings nicht klar habe.
Mhm.
Wenn ich eben meine, wo Pfarrer und Musiker zu sein, da wird es meistens kompliziert, weil ich dann anderen quasi, weil man dann so eine Doppelrolle spielt.
Mhm.
Aber das zu verstehen, was die Rollen sind, hilft mir im Alltag dann auch zu wissen, okay, in welche Richtung könnte es denn eigentlich gehen.
Das heißt, du hast manchmal Veranstaltungen, in denen du predigst, Musik machst?
Ich probiere das tatsächlich zu umgehen. Ne?
Mhm.
Bei meinem Vater war das so, das ist so klassisch vor 30 Jahren, ist der klassische Pfarrer vor 20, 30 Jahren, der hatte immer seine Gitarre umgeschnallt und dann so, Laura to see. Kennt ihr vielleicht, ne?
Ja.
Oder, und es ist irgendwie, ich liebe das total, dass der das gemacht hat. Und die Leute haben es auch geliebt und wir haben wirklich mega mitgesungen, viel mehr als wahrscheinlich bei manchen modernen Zeug oder bei manchen modernen Ansätzen heutzutage. Und gleichzeitig hat es natürlich schon für mich so eine gewisse, gibt es da so eine gewisse musikalische Ekelschranke, die ich jetzt nicht überschreiten möchte. Ne, also ihr wisst ja, es, also, ja, ja. Ne, also ich finde, mir ist es total wichtig, da meine Rollen klar zu haben. Auch wegen Ehrenamtlichen. Wir machen, also das ist ja immer so ein Ding, wir sind in diesen unterschiedlichen, die einen machen es beruflich, die anderen sind ehrenamtlich unterwegs. Und wenn es einen gibt, der quasi den Ehrenamtlichen immer genau, der immer genau weiß, was richtig ist, ja, das mag niemand. Und deswegen mega spannend, beide Perspektiven haben zu können und gleichzeitig voll wichtig zu wissen, in welcher Rolle bin ich gerade wo.
Was machst du lieber, Predigen oder Musik?
Also wie gesagt, das ist ja fast dasselbe, weil ich sagen würde, jede Sprache ist auch immer Musik. Jedes Wort, jeder Klang, der entsteht, ist letztendlich Musik. So im klassischen Sinne, ich glaube, auf Musik muss ich mich nicht so einlassen wie auf eine Predigt. Deswegen, ich mache Musik total gerne, weil es schneller, einfacher geht. Und gleichzeitig ist so dieses klassische Predigen für mich ein größeres, da muss ich mich mehr auseinandersetzen, da muss ich mehr mit mir selbst ringen. Und deswegen für mich manchmal auch wieder bereichernder. Mhm. Ja, deswegen, ich mache beides total gerne. Anders gerne.
Gehört Musik in Kirche so wie die Bibel?
Ist es elementar? Ja, ich würde sagen, elementarer. Ich würde sagen, dass, also die Bibel ist ja erstmal, jetzt kommt der Theologe raus, gell? Die Bibel ist ja erstmal quasi ein geschichtliches Dokument von Menschen, die irgendwie Gott erlebt haben in den verschiedensten Phasen der Geschichte, in verschiedensten Art und Weise. Bei Musik ist ja das Spannende, wenn man zum Beispiel die Wissenschaft anschaut, hat ja die Musikwissenschaft, also von der Theorie wie die Religionswissenschaft oder Theologie, so das große Problem, dass sie beide nicht genau wissen, über was sie eigentlich reden. Und deswegen, also ne, so, was ist Musik?
Ja.
Wer ist Gott wirklich? Mega komplizierte Fragen, auf die es keine direkte Antwort gibt. Deswegen würde ich sagen, Musik hat für mich sowas Spirituelles, sowas Gottgegebenes, dass es für mich essentiell ist. Mhm. Ob das bedeutet, dass es immer die Art Musik oder die Art Musik sein muss, das wäre dann egal. Mhm. Na, sogar Gehörlose lieben Musik, weil sie es spüren, weil da was auf einer anderen Ebene ankommt.
Mhm. Und was ist das Besondere an Kirchenmusik im Vergleich zu anderer Musik? Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, Kirchenmusik ist halt eine Ausbildung, eine besondere Art von Ausbildung, die Menschen gehen können. Dahinter steckt ein besonderes Berufsbild, das sich irgendwie entwickelt hat und kann aber sehr unterschiedlich aussehen, kann ja sehr unterschiedlich dann aussehen. Es gibt ja jetzt ja die unterschiedlichsten, ne? Ihr seid ja, also ich habe vorhin gar nicht so krass nachgefragt, ihr habt ja auch eine klare kirchenmusikalische Ausbildung. Bei uns ist ja der klassische Kirchenmusiker hat ja irgendwie Orgel gelernt und manche machen ein bisschen Pop dazu.
Genau, aber da wirst du dann in der evangelischen Kirche wahrscheinlich entweder Popkantor oder klassischer
Kirchenmusiker, genau.
Genau, ich glaube, ja.
Ich glaube, was für uns sehr gut trifft, ist, was du vorhin gesagt hast, also Liturgie theologisch zu verstehen und zu füllen musikalisch, das ist auch was sozusagen unsere Ausbildung verbindet, diese beiden Dinge miteinander. Mhm. Genau. Und dann finde ich sehr schön, was du vorhin gesagt hast, dass Verkündigung ja sowohl in der Musik liegt, als auch in der Wortverkündigung. So, es ist eigentlich dasselbe.
Total. Also es gibt ja so viele Songs, die eigentlich Verkündigungssongs sind. Ne? Mhm. Wenn wir so die Songs anschauen, nicht alle, manche sind auch ganz, haben viel mehr diesen Beziehungscharakter, aber dieses Zusprechen von Gottes Gnade, dass Gott gute Gedanken über dich hat, also das kommt auch in so vielen Worship-Songs vor. Und dann, sei noch erwähnt, es gab ja so Untersuchungen, was prägt eigentlich wirklich eine Gemeinde, was glaubt eine Gemeinde wirklich? Da kam raus, dass die Musik oder Liturgie, hat man es damals genannt, sogar noch wichtiger sei als die Predigt, weil es das ist, was Menschen durchträgt. Also, ne, welche Gedanken kommen einem, wenn man über Gott nachdenkt? Meistens sind es irgendwelche Liedtexte.
Und das war nicht auf eine bestimmte Altersgruppe bezogen?
Das weiß ich nicht mehr genau.
Ja, weil es gab ja 2018, 19, haben wir 18. auch schon? 8. Die Empirica-Jugendstudie, die herausgefunden hat, dass hochreligiöse Jugendliche mehr geprägt sind durch Worship-Musik als durch die Predigt und ja. Bibellesen. Also eigentlich dasselbe, aber da ging es jetzt um speziell die junge Generation.
Ja, das, diese Studie kam noch aus meiner Studienzeit. Das heißt, ich müsste noch mal in meinen Unterlagen nachschauen, wo die jetzt nochmal herkam.
Ja, aber spannend. Ich bin völlig überzeugt davon, dass das so ist. Nochmal auf Karos Frage zurück. Kirchenmusik im Sinne von Musik, die geistliche Inhalte hat, also die speziell für den Raum Kirche ist, also geistliche Musik, unterscheidest du zwischen säkularer Musik oder jetzt Lobpreismusik oder Musik, die innerhalb von Kirche passiert? Oder ist für dich Musik per se etwas, was jetzt spirituelle Bedeutung hat, sozusagen?
Ich glaube, das Zweitere. Mhm. Ich glaube tatsächlich, ich möchte nicht unterscheiden. Also manchmal macht man das automatisch so im täglichen Doing. Und dann merke ich, wenn ich mit anderen MusikerInnen spreche, die jetzt nicht aus dem kirchlichen Horizont kommen, dass die ganz ähnliche Themen antreibt und dass die über ganz ähnliche Fragen nachdenken. Mhm. Klar, vielleicht nicht so die Mitsing-Fragen, die wir uns stellen, also wie schaffen wir es, dass eine ganze Gemeinde mitsingt, aber sonst so im Schreibprozessen von Songs geht es da um ähnliche Themen. Mhm. Und ich finde es auch total stark, wenn wir ganz stark als ChristInnen in der Gesellschaft sind und uns nicht zu stark separieren.
Ja.
Ja.
Wenn du das Wort Worship hörst, was ist das intuitiv das Erste, woran du denkst?
Also Hände hoch. Und ich glaube, für mich ist Worship, so, ich war in meiner Studienzeit auch eine Zeit lang in der Freikirche und da war das für mich einfach ein Gottesdienstteil. Das war halt irgendwie so, der klassische Gottesdienst war, es gibt erst Worship, damit meinte man den ersten Gottesdienstteil und dann gibt es Verkündigung, da gibt es die Predigt, das ist halt der zweite Gottesdienstteil. Deswegen ist Worship für mich eigentlich ein Gottesdienstteil. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, ist es eine Art von Musik. Und dann, ja, eine Zeit lang habe ich probiert, von Anbetung zu sprechen. Mhm. Mache ich momentan nicht mehr ganz so viel, weil ich finde, das Wort Anbetung hat so ein paar andere Fallstricke. Es geht da sehr um Proskynese betreiben. Mhm. Da kommt es ja her, irgendwie so diese griechischen, sich ganz niederwerfen und dann gleichzeitig merken, indem man niedergeworfen wird, erhebt Gott einen. Ich probiere da gerade momentan so ein bisschen Musik als Musik und stehen zu lassen und gar nicht zu schnell zu theologisch zu werden. Deswegen finde ich auch Worship einfach, es gibt halt ein Ding, wo wir zusammen singen, wo wir Lieder singen, wo irgendwie Musik uns berührt. Völlig in Ordnung.
Warum ist Musik für deinen eigenen Glauben unverzichtbar?
Ich glaube, weil es Momente gibt in meinem Leben, wo Musik mein Leben so stark geprägt hat. Weil es Momente gibt, wo das Musik machen, Musik hören, zusammen singen, für meinen Glauben ganz entscheidend war. Ganz entscheidende Begegnungen mit Gott, ganz entscheidende, wegweisende Entscheidungen für mein eigenes Leben haben mit Musik irgendwie zu tun. Und ich liebe es einfach auch total, mit Leuten Musik zu machen. Das sind einfach gute Zeiten, das ist einfach Freude. Und
das ist eben auch was Spirituelles, ne? Die Gemeinschaft, die man erlebt. Ja. Das hat ich finde, das hat auch eine geistliche Dimension und eine geistliche Qualität, dieses sich verbinden in der Musik oder auch allgemein, wenn Menschen zusammenkommen und Gemeinschaft haben.
Total. Auf dem Konfi-Camp zum Beispiel, ne, wenn wir auf Konfi-Camps sind, die Konfis, es ist nicht so einfach, mit denen zum Singen zu kommen. Aber wenn man auf dem Camp und danach einen Tag, wo richtig Action war, dann am Lagerfeuer sitzt und dann irgendwie fangen sie doch an zu singen. Und wir singen irgendwie alte Lieder und auch andere geistliche, aber auch nicht so geistliche Lieder. Das ist so was Besonderes, das sind so besondere Momente. Die machen das Leben lebenswert.
Betest du am Klavier auch, dass du selber Musik machst und dadurch betest als Pianist?
Würde ich sagen. Da komme ich natürlich dann direkt darin, was ist für mich eigentlich Gebet? Ich würde es so nicht ausdrücken, aber ich würde dem zustimmen, ja.
Also die Frage, die vielleicht dahinter steckt, ist so, manchmal findet man vielleicht keine Worte mehr. Und dann ist Musik eine Sprache, wie du das schon gesagt hast, mit der man Dinge ausdrücken kann, die tiefer liegen, an die man vielleicht auch anders gar nicht rankommen würde. So.
Ja, so würde ich es auf, genau, so würde ich es auf jeden Fall sagen. Musik hilft mir, irgendwie zur Ruhe zu kommen und zu sagen, hey, okay, ich lass mal was spielen, ich lass mal was, genau, es hilft mir, mich auszudrücken, auf jeden Fall.
Lass uns über deine Band sprechen, Weider und Moons. Ihr seid, ja, wie soll ich sagen, schon eine aufkommende Band, die immer mehr auffällt. Mit sehr, sehr guten Arrangements, mit sehr guten, innovativen, neuen Arrangements von alten Kirchenchorälen.
Herzlichen Dank, das freut mich total.
Ja, wirklich, heute Morgen erst haben wir ein Arrangement gehört von, was war das? Du bist der Ursprung? Herz und Herz vereint.
Nein? Ja, genau. Wir nennen es Ich singe dir mit Herz und
genau,
Mund.
Genau, ich singe dir mit Herz. Weil es gibt nämlich auch Herz und Herz von euch, ne?
Ja, genau.
Stimmt.
Ja.
Genau,
ich singe dir mit Herz und Mund.
Ja, ganz wunderbar. Wie kam es zur Gründung? Wie seid ihr entstanden? Wie habt ihr euch gefunden, ihr beiden Pfarrer?
Ja, also wir kennen uns schon länger, sind schon zusammen länger unterwegs und haben an verschiedenen Orten und Stellen immer wieder auch zusammen Musik gemacht. Und dann kam diese Corona-Zeit. Wir sind tatsächlich so ein Corona-Kind, glaube ich. Da gab es nämlich dann die Situation, dass die Gottesdienste nicht mehr stattfinden konnten vor Ort. Und alle haben angefangen, Online-Gottesdienste zu machen. Und bei diesen Online-Gottesdiensten haben dann manche eine Orgel gespielt. Oder sie wussten nicht genau, was sollen sie eigentlich machen? Wie können sie eigentlich diesen normalen Gottesdienst irgendwie auf YouTube bringen? Und da hat man ganz tolle Sachen gesehen und auch Sachen, die wirklich, sag mal, wo Leute einfach so ganz simpel eingestiegen sind. Mhm. Und wir haben gedacht, vielleicht können wir da unterstützen. Und da kam die Idee her, zu sagen, wir machen für diese Gemeinden Aufnahmen von Chorälen, die einfach für ihren YouTube-Kanal oder was auch immer sie da machen, benutzen können. Wir produzieren die so, dass alle Rechte frei sind. Nehmt das Zeug bei euch ein. Vielleicht hilft euch das in so einer Zeit, da irgendwie klarzukommen und irgendwie ein bisschen musikalisches Material zu haben. Denn die haben ja damals auch gemerkt, dass mit der Orgel, das kann funktionieren bei YouTube, aber bei YouTube fühlt sich es auch irgendwie cool an, wenn es Popmusik ist. Mhm. Da kam die Idee her. Ansonsten haben wir jeweils unsere eigenen musikalischen Wurzeln. Wir haben davor schon in der Band immer wieder zusammen Songs geschrieben. Mit dem Lux-Kollektiv war so bei mir der erste Schritt, irgendwie Songs für den geistlichen Bereich zu schreiben. Da haben wir jedes Jahr einen Song zur Jahreslosung gemacht, weil die Jahreslosung ist ja irgendwie auch so ein besonderer Vers ist. Und wenn man da jedes Jahr einen Song schreibt, dann kommt man ganz vielen Themen vorbei.
Hm. Lux Kollektiv findet man auch noch im Internet?
Auf jeden Fall Lux Kollektiv. Unser Ansatz war so, das so ungefähr 10 Jahre her, dass wir da angefangen haben. Das war so die Zeit von Hillsong Young and Free. Mhm. Also alle haben irgendwie Tracks gemacht und Elektro-Dance. Und das haben wir halt auch ausprobiert.
Ja. Ja.
Damit waren wir sogar richtig viel, haben wir, glaube ich, mehr gespielt insgesamt live als hinter mit Weider und Moons. Ja. Wir sind auch älter geworden.
Ja. Und die Vision, hast du ja schon gerade gesagt, für wen ihr das macht. Also es war schon auch das Ziel, dass es wirklich zugänglich ist für verschiedene Gemeinden, um an diese Choräle dran zu kommen.
Genau.
Aber eben frisch aufbereitet.
Genau, unsere Vision war so, hat sich dann entwickelt, dass wir gemerkt haben, wir kommen selbst, wir als Pfarrer, haben wir ganz viel mit Chorälen zu tun. Ne, unser tägliches Business oder unser wöchentliches Business ist irgendwie für den Gottesdienst Choräle rauszusuchen, natürlich zusammen mit KirchenmusikerInnen und zu überlegen, was singen wir. Mhm. Und gleichzeitig kommen wir selbst aus der Popmusik und aus dem Worship-Bereich. Und dann haben wir gemerkt, oder gibt es ja so eine gewisse Spannung, haben wir da gespürt, dass die einen gesagt haben, hey, bei uns kommt nur Feier Jesus rein, die anderen nur Du bist Herr und dann wieder andere nur Choräle. Mhm. Und bei den Chorälen hatte ich einen Organisten, der hat gesagt, also wenn es bei mir nicht Bach ist, dann mache ich nicht mit. Und da gibt es schon gewisse Spannungen.
Mhm.
Und wir haben gesagt, wie können wir da Brücken bauen? Mhm. Wie können wir zwischen den unterschiedlichen Leuten, mit denen wir allen zu tun haben, als Pfarrer und Musiker hatten wir mit den unterschiedlichsten Gruppen zu tun und wir haben gemerkt, wir lieben die alle, die haben alle ein tolles Herz und manchmal sind die gar nicht so unterschiedlich, aber wie können wir da eine Brücke bauen? Und da sind die Choräle entstanden.
Und gelingt das? Also das ist ja auch nochmal, manchmal, also ich kenne manche ältere Leute, die dann sagen, wenn ich meinen Choral habe, will ich ihn aber nur in der Version, wie ich ihn auch kenne. Mhm.
Also gibt's, die Stimmen gibt's auf jeden Fall, die Kommentare gibt's auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen schon.
Cool.
Also für uns war das, ne, als das erste Mal eine große Freikirche dann irgendwie nach unseren, nach unserem Zeug gefragt hat für einen Karfreitagsgottesdienst, fand ich das irgendwie cool. Ja. Weil ich gedacht habe, klar, für die habe ich es jetzt nicht gemacht. Aber auf der anderen Seite hat es da scheinbar geholfen, dass die auch mit ihrer eigenen Tradition andocken konnten.
Mhm. Ja.
Und bei uns genauso. Dass man halt irgendwie sagt, okay, Bands und Popmusik hat im Gottesdienst wirklich einen Raum, hat einen Platz, gehört dazu.
Und es ist ja tatsächlich so, dass ihr sozusagen bei manchen Arrangements diese alten Texte verwendet, aber dann kommt sozusagen so ein moderner Chorus dazu, also eine Neudichtung dazu, und das macht diese Lieder ja auch aus. Und das ist ja tatsächlich eine Brücke innerhalb der Musik schon.
Ja.
Also es ist wirklich eine Verbindung sozusagen von modernem Worship zu diesen alten Texten.
Genau, also unser Versuch war, den Text immer so zu lassen. Also wir haben fast nie einen eigenen Text dazu geschrieben, aber Popmusik lebt natürlich von diesen verschiedenen Teilen der Musik. Mhm. Und das heißt, ein guter Popsong, der hat halt irgendwie eine schmissige Hook, und da braucht man halt was, irgendwie eine Hook, die irgendwie sich einprägt.
Mhm.
Und wenn die Hook dann gar nicht in den Versen zu finden war, dann musste sie halt neu geschrieben werden.
Habt ihr euch irgendwo inspirieren lassen oder war das eure Idee? So ein bisschen frech gefragt.
Naja, also ich sag mal, jetzt Chorälen modern machen, glaube ich, gab es schon öfters.
Also diese Kombi finde ich aus, also das habe ich im Moment schon öfter gehört, dass eben dann zu einem alten Text ein Chorus geschrieben wurde. Das kenne ich noch nicht so lange. Aber vielleicht bin ich da auch nicht up to date.
Es gibt Initiativen und auch echt gelungene Beispiele. Mhm. Und dann würde ich sagen, genau, gibt auch weniger gelungene. Aber ich muss ja sagen, ich bin selbst auch manchmal ein bisschen hin und her gerissen und denke, manche moderne Fassung eines alten Chorals wäre lieber alt geblieben, sozusagen. Dann doch lieber Bach im Original, als aber eben, ich finde jetzt so, ja, wir hören ja später wahrscheinlich auch noch was von euch, beziehungsweise man kann sich's anhören, das ist ja schon wirklich sehr innovativ
halt und gut gelungen. Die Singmelodie ist halt genau die gleiche. Mhm. Es gibt ja wieder, wo du dann aus einem Dreiviertel wirklich dann Vierviertel machst, und dann verändert sich auch die Singmelodie, und das finde ich bei euren Liedern sehr gelungen, dass es ist wirklich die Melodie, wie sie früher auch gesungen wurde, nur in einem anderen Gewand.
Genau, also nicht immer, aber wir probieren es schon möglichst nah dran zu bleiben. Und wir probieren zum Beispiel jetzt gerade, wenn man einen neuen Chorus schreibt, dass der sprachlich jetzt nicht auf einer ganz, ganz anderen Ebene ist.
Mhm.
Oder dass quasi, wenn bei jedem Choral der Chorus wie anbeten heißt, dann ist da wahrscheinlich noch nicht so viel gearbeitet worden mit dem, was wirklich Inhalt von dem Choral war. Das heißt, wir probieren schon sehr stark zu schauen, okay, was wollte der Songwriter, die Songwriterin von damals eigentlich wirklich ausdrücken? Was hat den angetrieben?
Mhm.
Was hat den auch im Leben angetrieben?
Mhm.
Wir haben probiert, uns wirklich auf den Song einzulassen, wie er damals gedacht war.
Wie lange braucht eine Produktion von einem Song?
Das kommt ganz drauf an. Also wir haben diese Choräle neu vertont und wir haben eigene Songs gemacht. Bei einem Choral brauchen wir ungefähr 3 bis 4 Treffen. Also im ersten Treffen überlegen wir eigentlich, mit welchem Choral können wir uns das vorstellen. Also welcher Choral ist für uns auch so vom Text her, dass wir irgendwie damit was anfangen können. Also dass da irgendwas klickt, dass da irgendwie eine Beziehung hergestellt wird. Das ist bei ganz vielen auch nicht der Fall gewesen. Dann beim nächsten Treffen haben wir vielleicht eine musikalische Idee, in welche Richtung das gehen können. Dann gehen wir damit zum Produzenten und überlegen damit, okay, wie könnte der eigentlich weitergehen? Also wie könnte der, na, wir machen mal so eine kleine Demo, machen mal einen kleinen Beat, ein paar Ideen, wie es klingen könnte. Dann ist der nächste Schritt, dass wir uns mit MusikerInnen hinsetzen und den einmal vorproduzieren. Und dann ist halt irgendwann Produktionstag, wo wir dann die komplette Aufnahme machen. Das sind relativ viele Schritte, die brauchen wir. Also ich finde es total gut, wenn man die gehen kann. Man hat nicht immer so viel Zeit. Ich finde es gut, wenn man die gehen kann, weil dann zwischen den Schritten Zeit ist, dass die Ideen arbeiten dürfen.
Ja.
Es gibt manchmal auch so Dinge, da haut man es einfach durch an einem Tag und dann muss es am Ende stehen. Das geht schon auch, nur wenn es nicht arbeiten darf, dann würde ich behaupten, ist die Qualität hinterher nicht so hoch.
Das heißt, es sind reine Studioproduktionen, das heißt, es ist nicht Musik, die sozusagen aus der Gottesdienstpraxis heraus entstanden ist.
Doch, wir nehmen zum Teil, haben wir sie dann so vorgeschrieben und dann einfach mal irgendwo mit reingenommen und mal ausprobiert. Das schon auch. Mhm. Manches ist allerdings auch rein Studio. Und, oder es gibt dann gerade aus der Kesselkirche gibt es 1-2 Leute, so Worship Leader, mit denen wir dann darüber sprechen, denen wir die vorspielen und die geben ihren Senf dazu. Mhm. Wir haben einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, die wir mit integrieren. Und natürlich ganz tolle EhepartnerInnen. Und ich glaube, das Besonderste an so Songprozessen ist immer
die sind
wieder.
Besonders ehrlich.
Ja, genau, ist irgendwie Feedback annehmen.
Und auch musikalisch hoffentlich, die Ehepartnerin.
Ja, mega. Gut, sehr.
Super. Ja, spannend. Wie oder wann seid ihr bekannt geworden? Also, wann hattest du das Gefühl, jetzt wird die Musik über eure Kreise hinaus gehört?
Ja, das. Ich glaube, als ich von Menschen gehört habe, also wenn Freunde auf einen zukommen und sagen, hey, sie waren da irgendwo, keine Ahnung was, und da haben die einen Song von uns geschrieben, gespielt. Ich glaube, es ist so da, wenn man irgendwie WhatsApp-Nachrichten bekommt und so, hey, euer Song, haben sie da und da gespielt. Ja. Ich glaube, da, also das fühlt sich auch total schön an. Und und gleichzeitig ist es bei den Chorälen ja so, dass uns total wichtig ist zu sagen, also der Song ist nicht von uns, also die Interpretation ist von uns. Genau. Ja. Und ich glaube, diesen ganzen Thema von, wir sind keine Band, die jetzt darauf anlegt, die meisten Klicks zu haben und ganz berühmt zu werden. Wir wollen eher Material machen für Gemeinden. Uns ist total wichtig, dass Gemeinden mit Zeug ausgestattet, also mit Material ausgestattet werden, um eben genau diese Brücke schlagen zu können zwischen der eigenen Tradition und dem Neuen. Und wenn das gelingt und das Material benutzt wird, dann ist es uns auch egal, ob die jetzt wissen, dass es von Weiter und Mons ist.
Werdet ihr eingeladen mittlerweile auf Festivals, Kirchentagungen?
Ja, also schon.
Wo kann man euch hören?
Jetzt, also tatsächlich spielen wir ganz wenig, weil wir beide, der Martin und ich, wir haben halt Kinder und Familie und uns ist dieses Familienleben so wichtig, dass wir sehr genau überlegen, wann wir spielen. Wir spielen jetzt immer wieder in der Kesselkirche, unserem Kooperationspartner hier vor Ort, die ganz moderne Gottesdienste machen, wo es total gut reinpasst. Mit der Jugendkirche, mit Jugendlichen sind wir immer wieder dran, das zu verbinden. Aber zum Beispiel mit Jugendlichen ist es mir dann auch wichtiger, mit denen zusammen zu überlegen, was wären ihre Lieder, als nur meine eigenen reinzubringen. Weil ich immer sagen würde, wir als ältere Generation, wir wollen Junge pushen. Wir wollen, dass die Jungen zum Zug kommen. Und deswegen würde ich sagen, wir sind eher an dem Material, also guten Material interessiert, als daran ganz viel zu spielen.
Jetzt macht ihr natürlich auch meistens Videos und Aufnahmen. Also ja. Das ist ja auch was echt Geld kostet. Ja. Ist es so, dass ihr das im Auftrag der Kirche macht und auch finanziert werdet durch die Kirche oder finanziert ihr das alles selber?
Also die Videos machen wir ganz stark auch, weil wir da Leute integrieren können. Hm. Für mich sind diese Videos ganz oft Jugendarbeit. Mit Jugendlichen irgendwie unterwegs sein, zu überlegen, mit denen eine Idee zu haben und die irgendwie zu integrieren. Wir finanzieren manches selbst und für manches machen wir auch als Jugendkirche oder werden dann unterstützt über bestimmte Innovationsfonds. Und wir machen das nicht nur, um irgendwie unsere Marke rauszubringen, sondern um dann ein Projekt mit eben Jugendlichen zu machen oder jungen Erwachsenen zu machen. Bei einem Song zum Beispiel haben wir dann mal so eine Internet-Crowd-Chor gebildet und dann haben ganz viele Leute aus ganz Deutschland für einen Chorus das auf dem Handy eingesungen und dann wird aus dieser Internet-Community auf einmal ein Chor für die Produktion. Heißt, wir probieren an verschiedenen Stellen zu Geld zu kommen, indem wir Leute beteiligen. Und gleichzeitig ist das Geld immer ein Thema. Hm. Genau, uns ist es wichtig, dass wir eine hohe Qualität haben. Das heißt, wir haben gebuchte Studiomusiker. innen, in dem Fall meistens nur Studienmusiker, leider. Ist mir irgendwie aufgefallen. Also,
ist uns auch aufgefallen.
Die Musiker sind meistens Männer, das ist tatsächlich so. Und die Sängerinnen dann Frauen. Oft.
Ja, genau, also leider wirklich so.
Also Frauen im Land an die Instrumente.
Wie aufwendig ist das Marketing, wenn man Songs aufnimmt, sie rausbringt? Habt ihr eine ganze Crew von Leuten, mit denen ihr arbeitet? Oder macht ihr das alleine?
Also es ist tatsächlich aufwendig. Glücklicherweise gibt es ja für die Veröffentlichung mittlerweile so smarte Tools, wo man es einmal reinmacht und dann kommt das raus. Aber damit kennt ja noch niemand den Song. Mhm. Und das ist auch das, wo wir uns am schwersten tun. Vieles davon mache ich jetzt über meine Pfarrertätigkeit, weil ich sage, das ist irgendwie auch was, wo ich Jugendgruppen was Gutes tue, den Material zur Verfügung zu stellen. Ich probiere es als Jugendarbeit zu machen. Manchmal ist es auch viel Arbeit. Wir haben schon auch eine Crew dahinter. Mhm. Allerdings wechselt die dann. Ne? Bei den Choralsessions zum Beispiel hatten wir so eine Crew von so sicher 20 Personen, wow, die das unterstützt haben, die wir in der Corona-Zeit da an Bord geholt haben. In unserem Freundeskreis sind sehr viele, die irgendwie kreativ, als Kreative arbeiten, die dann auch für ein Projekt mal sagen, hey, klar, wir sind dabei und sie machen da mit, auch ehrenamtlich. Mhm. Da sind wir mega dankbar für. Also, falls da jemand davon das hört, mega danke, dass du schon mal bei uns am Start warst. Und gleichzeitig gibt es halt auch Leute, die das dann irgendwann nicht mehr ehrenamtlich machen können, dann ist das auch okay. Mhm. Also ist ein Riesenthema. Und zwar bei jeder Produktion neu, wie macht man es?
Da kann ich mich anschließen, ist bei uns genauso. Ja. Mit unseren Eben-ESA-Sessions.
Welche Rolle spielt Social Media für euch?
Eine wichtige. Also eine YouTube als Social Media Plattform ist die Plattform, wo wir zu den Stücken ein Video gestalten können, wo wir nochmal mit Bildern sprechen nochmal eine andere Sprache, wo man mit Bildern was gestalten kann, was inhaltlich stark ist. Also YouTube rentiert sich zwar von den Finanzen 0,0, aber es ist halt eine starke inhaltliche Arbeit, mit Leuten, mit Jugendlichen was zu machen. Und Instagram ist, denke ich, halt auch als Kommunikation, hey, übrigens, jetzt erscheint was Neues, total wichtig. Mhm. Und Instagram finde ich deswegen auch stark, weil man da so interaktive Sachen machen kann. Dann sehen das Leute und dann können die reagieren und dann können die irgendwie was dazu posten. Und dann, also überall da, wo man die Community ernst nimmt und die Teil an einem Projekt haben lässt, überall da finde ich Social Media richtig gelungen. Mhm. Dann ist aber auch richtig viel Arbeit.
Stresst das manchmal?
Ja, total. Also, ja, genau. Manchmal wäre es auch schön, einfach nur Musik machen zu können. Einfach nur Songs schreiben, immer wieder im Studio sein, immer wieder was raushauen und irgendjemand anders, was soll das machen? Ja. Das wäre schön manchmal, aber so ist es halt. Ja, gell? Ja. Also.
Ich bin echt immer wieder überrascht, das mitbekommen mit einer, die dann einfach angefangen hat, jeden Tag zu posten. Und es ist so Wahnsinn, was dann an Followerzahlen hochging, nur durch diesen Algorithmus.
Ja.
Das ist verrückt.
Aber das musst du halt auch machen, gell? Genau. Und was, also, als ich einmal dann, ich habe dann einmal gemerkt, habe ich irgendeinen Post gemacht, so von wegen, hey, wir freuen uns, nach Corona endlich mal wieder spielen zu können. Und das klang halt so mega, das war einfach nicht authentisch. Das klang mega so, als hätten wir davor so viel gespielt als mit dieser Band. Dass ich gedacht, hey, postest du jetzt nur was, um irgendwie was sagen zu können? Also man muss ja auch irgendwie was sagen können, was eine inhaltliche Relevanz hat.
Ja. Zumindest hat man den Anspruch eigentlich, ne? Ja. Dass man, ja.
Also ja. Ja. Also dieses Content Creator ist auf jeden Fall heftiger Beruf.
Mir ist aufgefallen, dass ihr eine sehr hohe Bild- und Tonqualität habt. Das hast du ja auch schon gesagt. Habt ihr das ganz bewusst so entschieden, dass ihr das so machen möchtet?
Ja, also wir arbeiten eben mit Menschen da zusammen, deren Beruf das ist. Mhm. Und die kommen aus unseren Freundeskreisen. Und die gehören eigentlich so zu unserer Crew dazu. Und wir sind den Weg mit ihnen gegangen und sind auch total dankbar dafür. Mhm. Und wenn die jetzt nicht in unserem Freundeskreis gewesen wären, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Mhm. Aber so fühlt sich genau richtig so an. Mhm. Jetzt zum Beispiel planen wir gerade die Choralsessions 2 und falls irgendjemand richtig viel Geld hat und Lust hat, uns zu bezahlen, herzlich willkommen, meldet euch. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, ne? Also wo kommt das Geld her? Mhm. Wie macht man es? Macht man es eher günstiger? Wie viel Budget brauchen wir, damit es irgendwie eine gute Qualität hat? Also so, dass es irgendwie nicht absackt.
Ja.
Und wie viel Budget brauchen wir, damit wir wirklich innovativ was Neues machen können. Unsere letzte Idee war zu sagen, hey, Posaunenchöre des Landes, wie sieht es eigentlich aus? Können wir nicht irgendwie eine Posaunenchor-Choral-Sessions gleichzeitig machen und Posaunenchor wird auch irgendwie wird als Bandinstrument wirklich ernst genommen? Weil Posaunenchor und Brass-Section jetzt schon nochmal ein bisschen was anderes ist, aber ich könnte mir das voll vorstellen. Aber dann heißt es halt, okay, wie finanzieren wir das Ding?
Es ist halt, also ich finde es schon auch eine Schwierigkeit, dass wir so eine hohe Qualität gewohnt sind.
Ja.
Und sobald du etwas machst, was unter dieser Qualität liegt, wird es schon rausgefiltert. Also intuitiv, weil man das als gerade auch bei jungen Leuten, ne?
Ja.
Das erreicht dann auch schneller Ekelschranken und das ist schwierig, glaube ich. Das ist echt ein Spannungsfeld.
Ja, total. Wenn heutzutage die Internetseite mit einem Klick einen Song machen kann, der wirklich gut klingt. Also interessiert zwar niemanden, aber diese KI-Songs, die klingen ja echt völlig, völlig anständig. Sind zwar jetzt, also interessieren wirklich niemanden, weil ich glaube, dass es eine Person braucht, also ja, eine Geschichte braucht, damit der Song irgendwie eine Relevanz hat.
Ja.
Trotzdem sind die halt brutal, klingen die brutal gut.
Mhm.
Voll das Problem.
Lass uns nochmal, um das Fundraising für Choral Sessions 2 zu boosten, über die alten Kirchenlieder sprechen. Ist es ein persönliches Anliegen, alte Kirchenlieder? Also es ist vorhin erzählt, wie es dazu kam, aber ist dir das persönlich auch wichtig, alte Kirchenlieder zu erhalten?
Ich glaube, ich habe halt es geht mir jetzt nicht darum, ob es ein altes Kirchenlied ist oder nicht, sondern ich habe halt mit Songs Geschichte. Und manche Songs bedeuten mir was, weil die mich schon so lange begleitet haben. Zum Beispiel Jesu geh voran war so ein Lied, das haben meine Eltern mit meinen Geschwistern immer gesungen, haben wir als Familie immer gesungen, wenn jemand Geburtstag hatte. Na, dann morgens sind alle aus dem Zimmer, wir haben natürlich noch zu mehr, ich habe 5 Geschwister, wir haben in großen Häusern gewohnt, aber hatten nicht alle ein eigenes Zimmer. Also wenn jemand Geburtstag hatte, früh morgens, sind alle aus dem Zimmer raus, es war ganz dunkel und dann wurde die Kerze angemacht und ins dunkle Zimmer ist die Familie reingekommen und hat am Morgen dann dieses Lied gesungen. Jesu geh voran, so als Begleitung für das nächste Lebensjahr. Und es waren immer ganz besondere Momente. Und deswegen war es mir wichtig, diesen Song, wo ich textlich manchmal auch ein bisschen hadere mit, ehrlich gesagt. Also ich finde es schon ganz schön krass, was da drin steht. Aber gleichzeitig bedeutet mir der mega viel. Dann war es mir ein Anliegen, diesen Song irgendwie so rauszubringen, wie ich den höre. Und ich höre den Song halt ein bisschen anders, wie vielleicht manche an der Orgel, vielleicht hören die manchmal auch ganz ähnlich. Zum Teil haben dann Organisten, also wir haben einmal bei so einem riesen KirchenmusikerInnen-Treffen gespielt, wo die ganzen Profi-Organisten von Württemberg waren und hatten da was gesagt. Und die kamen dann danach zu uns und haben gesagt, hey, es gefällt ihnen voll gut. Und sie würden die Songs eigentlich ganz ähnlich hören, aber halt mit der Orgel spielen. Und da habe ich wieder gemacht, spannend, so weit sind wir gar nicht voneinander entfernt. Also Songs bedeuten mir was, um auf die Frage zu antworten.
Ja, das ist ja eins meiner Lieblingsarrangements von euch. Jesu geht voran. Caro, ich singe dir mit Herz und Mund.
Ich singe dir mit Herz und Mund, ist mein absolutes. Obwohl das neue Herz und Herz, dieser Chorus ist einfach genial.
Ja, Herz und Herz ist auch super.
Den feiere ich, ja.
Habe ich mit unserem Ensemble schon gemacht.
Echt?
Tatsächlich. Ja, weil euer Material ja total frei zugänglich ist. Das ist ganz wunderbar.
Vierstimmiger Chorsatz.
Wie gehst du, also warum Popmusik und wie veränderst du das? Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen. Machst du dann aus 3/4, 4/4 oder ist das intuitiv?
Also es gibt halt, vieles ist intuitiv, vieles ist so, wir sehen den Song und überlegen jetzt, okay, welches Feeling passt dazu? Welches Feeling passt eigentlich zu welchem Song? Die Songs haben ja auch irgendwie so eine tiefere, also die haben ja auch so ein Gefühl, was da transportiert wird. Und verschiedene Musikrichtungen im Pop haben ja auch verschiedene Emotionen, die da irgendwie transportiert werden. Und jetzt bei dem Song zum Beispiel Herz und Herz, das war tatsächlich eine Auftragsproduktion für einen großen Kongress, wo ganz viele Ehrenamtliche irgendwie gestärkt werden sollten, weiter ehrenamtlich innovativ tätig zu sein. Und da war es uns irgendwie so ein Anliegen, so was Gospeliges aufzunehmen. Mhm. Aber jetzt sind wir halt keine Gospel-Leute, sondern wir sind halt, kommen halt eher aus dem Pop-Bereich und unser Produzent hat auch manches mit, also viele von uns hören auch Hip-Hop. Und so kam es dann zu Zoom-Sound.
Ihr sagt über euch selbst, verschiedene musikalische Einflüsse sind euch wichtig. Ihr wollt Worship, Folk, Electronic Music miteinander verbinden oder einfließen lassen. Warum ist euch das wichtig, stilistische Vielfalt?
Weil alle Musik, weil sie diese vielen Musikrichtungen ganz unterschiedliche Emotionen haben. Und all diese Emotionen sind gut und dürfen in Musik vorkommen. Und wir sind immer auf der Suche, uns nicht quasi da Scheuklappen zu setzen, sondern mit einer großen Offenheit in den Prozess zu gehen.
Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, euer Material ist GEMA-frei und kann im Prinzip ist für jedermann verfügbar.
Ja, mittlerweile ist es mit dem GEMA-frei nicht mehr ganz so leider. Okay. Weil wir festgestellt haben, dass sobald wir bei der GEMA sind, die Sachen sowieso eigentlich rein rechtlich bei der GEMA drin sind. Also wenn wir sind halt sowieso GEMA-Mitglieder gewesen. Wir haben das gehofft. Aber das mit dieser GEMA und Kirchenmusik und Gottesdienste ist so ein ganz eigenes Thema. Das ist complicated. Aber wir stellen das Material umsonst zur Verfügung und sagen auch allen, ihr dürft es gerne verwenden.
Aber auf CCLI findet man, glaube ich, eure Lieder noch nicht, oder?
Doch, mittlerweile.
Ach, ja, super.
Ja. Ist Singen, also dieses Teilnehmen an Kirche, an Glauben durch Singen für euch ein Schlüssel in der Jugendarbeit?
Wenn es gelingt, total, ja. Also total.
Wann gelingt es nicht?
Ganz oft. Leider. Leider ganz, ja. Das gelingt dann nicht, wenn wir performen. Oder wenn wir denken, es geht allein um die Technik der Musik. Mhm. Also wenn wir nicht beim Herz des Songs sind oder beim Herz der Musik sind, dann gelingt es nicht.
Oder wenn Jungs im Stimmbruch sind in dem Alter.
Ja, das auch. Oh, das
aber was passiert, wenn Jugendliche eure Lieder singen? Glaubst du, die verstehen diese Texte? Das ist ja teilweise hochkomplex auch, was ausgedrückt wird in alten Chorälen.
Ja, ne? Hast du ja schon eine Antwort gegeben? Manchmal ja. Also die Frage ist ja, ob sie jetzt mehr verstehen, wenn sie singen, wir entbeten dich. Aber true, also heißt, wir schreiben manchmal deswegen ganz bewusst auch eigene Lieder.
Ja.
Also wir haben diese beiden Bereiche. Mhm. Choräle, voll wichtig, eigene Songs sind ist auch wichtig. Und da ist uns ganz wichtig, Bilder zu benutzen, eine Sprache zu benutzen, die in unserem Kosmos hier irgendwie eine Relevanz hat.
Mhm. Aber vermutlich ist es auch so, dass also man merkt sich ja die Lieder, gerade die man auch in der Jugend gesungen hat. Und mir geht es heute noch so, dass ich 20 Jahre später darüber nachdenke, welche Texte ich eigentlich gesungen habe mit 20. Und da ist ja doch die Hoffnung sehr groß, dass sich sozusagen ein alter Choral einem entschlüsselt, den man vielleicht in seiner Jugend viel gesungen hat.
Total. Also ich meine, geht ja uns genauso. Deswegen machen wir das Ganze ja, ne? Mhm. Weil wir irgendwie davon geprägt wurden. Mhm. Und vielleicht ist ja manchmal auch dieses Nicht-Verstehen voll der Schlüssel. Mhm. Also das ist irgendwie doch noch ein Geheimnis. Ne? Glaube ist halt irgendwie doch noch ein Geheimnis.
Ja. Mhm. Ja. Hast du erlebt, dass Jugendliche mal speziell auf eure Arrangements reagiert haben oder dass es Bedeutung bekommen hat? Erlebt ihr das?
Bei den Choralsessions ehrlich gesagt nicht. Bei den eigenen Songs viel mehr. Okay. Also Choralsessions, keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher so fürs Mittelalter. aber bei den eigenen Songs total. Also wenn auf der Konfi-Freizeit dann, wir haben so einen Song, der heißt irgendwie Meisterwerk. Wenn dann die Konfis irgendwie zusammen singen und da voll irgendwie voll hören, ey ja, sie sind ein Meisterwerk, geliebt und so weiter. Und die das dann spüren und am Ende von der Freizeit sagen, hä, da steht ja dein Name, wieso steht denn da dein Name? Dann ist es eben, also dann hat sich das davor total schön angefühlt und dann ist es immer so ein, ja, ich mache auch Musik, ich bin auch in der Band. Das ist dann irgendwie ganz lustig.
Warum sollte dieser alte Schatz an Chorälen erhalten bleiben?
Das sind ja diese Choräle, zwei Gründe. Zum einen, dieses Gesangbuch mit diesen ganzen Songs, das ist quasi die Creme von über 500 Jahren, wahrscheinlich fast 2000 Jahren Kirchenmusik. Das ist das, was am Ende irgendwie übrig, was sich rausdestilliert hat. Und ich würde jetzt mal sagen, die Menschen sind nicht in allem nur schlauer geworden. Ganz viele starke Texte von früher sind da noch mit drin. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben viele Choräle bearbeitet, die aus einer besonderen Zeit heraus entstanden sind, so kurz nach der Reformation, weil das Besondere dieser Zeit war, dass die Gemeinden sehr selbstständig wurden. Da wurde nicht nur irgendwas Lateinisches gesungen, sondern auf einmal war Gemeindegesang ein Ding. Ne, Choral, Gemeindegesang wird ein Ding. Nicht der Priester singt vorne, sondern die Gemeinde singt ihren Song in ihrer Sprache. Und das ist voll der besondere Moment in Kirchengeschichte und Kirchenmusik, den man sich nicht nehmen lassen darf. Die Emanzipation der Gemeinde und des Gemeindegesangs.
Sind in dem Sinn Choräle vergleichbar mit moderner Worship-Musik?
Je nachdem. Also manche moderne Worship-Musik funktioniert ja auch vor allem dann, wenn der Track läuft und die Gemeinde nicht zu hören ist. Oder stimmt das jetzt nicht? Also,
da ist definitiv was wahr.
Doch.
Also jetzt heißt je nachdem, manchmal voll stimmt, und manchmal auch nicht. Zum Beispiel jetzt Jugendgottesdienst. Wir sind gerade an Jugendgottesdiensten dran. Ja. Und wir merken so, dieses ganze fette Band mit Tracks und so, irgendwie catcht es die nicht. Mhm. Und manchmal catcht es die mehr, wenn da ein Mensch mit einer Gitarre ist, wie mein Vater, das Ding schmettert. Aber es fühlt sich echt an.
Ja.
Das catcht die manchmal mehr als die krasse Produktion, wo halt dann Menschen aber vorne sind, die probieren, so gut zu machen, wie sie können. Aber es geht halt nicht darum.
Und das ist eine Kopie. Das ist oft eine Kopie. Was turnt dich ab bei alten Kirchenliedern und was turnt dich ab bei Worship? Wir sind ja schon drin
in der Materie. Also bei Kirchenliedern turnt mich ab, wenn es so richtig so eine Kriegssprache verwendet wird. Hm. Da gibt es schon krasse Ausdrücke. Und da, das ist auf der einen Seite, kann ich das total verstehen, die haben in ganz anderen Zeiten gelebt, wenn Krieg tägliches Thema ist. Und wenn andere Vokabeln dran sind, dann möchte ich sie gar nicht das kritisieren, aber es ist dann schwierig für mich, das aufzunehmen. Und bei Chorälen gibt es immer so ein Ding, wo man dann so ein Tonartwechselding drin hat. Also wo man dann, also immer so, ne, kommen irgendwie gibt es so einen Zweizeiler, der wird dann wiederholt und dann passiert irgendwie musikalisch was anderes, weil die Leute gedacht haben, hey, da muss noch irgendwie was passieren. Und der ist ganz schwierig mit der Popmusik herzustellen. Das ist dann immer eine Aufgabe. Was macht man da, wenn da ein Tonartwechsel drin ist im Song? Bei moderner Worship-Musik turnt mich ab, wenn ich es nicht verstehe. Wenn es halt irgendwie fromme Worte sind. Wenn es die halt dann immer reinkommen müssen.
Ein Beispiel?
Lieber nicht.
Okay.
Wenn es in der Sprachwelt ist, die eigentlich nicht meine ist. Ja.
Nur mal kurz nochmal für diese Begrifflichkeit Worship, Kirchenlieder. Ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Und trotzdem würde ich immer stark dafür plädieren, Worship. Also so möchten wir es eigentlich auch in unserem Podcast verstehen, dass wir den Begriff viel weiter verstehen und dass Paul Gerhard auch Worship gemacht
natürlich
hat.
Amen.
Also,
Amen.
Genau, also das nur kurz. Gib mir durch den Kopf.
Ja, total. Das ist ja eines der Probleme, ne? Wie viel weiter sind und wie dann so eine Sache daraus hören. Wie wenn Leute von Kirche reden.
Ja.
Kirche, was meinen Sie damit?
Vielleicht könnte man in moderne Songwriter im Vergleich zu diesen alten Songwritern sprechen. Deswegen die Frage, was können moderne SongwriterInnen von den alten Kirchenliedschreibern lernen?
Von den alten, nicht alle Songs von den alten sind bekannt. Nicht alle haben es geschafft, in Anführungszeichen geschafft. Manchmal braucht es auch, nicht jeder Song kann erfolgreich sein. Es ist völlig in Ordnung, dass es vielleicht 1-2 Nummern gibt, die richtig schön sind. Das ist das eine. Und das andere, diese Menschen, das Beeindruckendste bei den Choralsessions war für uns oft, die Geschichte dieser Menschen zu lesen, die diesen Song geschrieben haben, was die erlebt haben, dass sie da hinkommen. Oder wenn die irgendwie, keine Ahnung, Frau und ganz viele Kinder verloren haben und in dieser Situation dann immer noch das und das sagen können. Mhm. Dann ist es krass. Also was man mitnehmen kann ist, hey, was passiert in deinem Leben? Welche Lebenserfahrungen, ohne jetzt jemandem sagen zu müssen, dass man irgendwie in ein Kriegsland gehen muss, gell? Das ist ja das andere. Also wir leben halt in der Zeit, in der wir leben. Mhm. Aber vielleicht ist es gut, nicht nur zu schauen, okay, welche Songs könnte es brauchen, so vom Kopf her, sondern welche Lebenserfahrung, durch was bist du gegangen und was hat Gott dich da, worin hat Gott dich da wirklich getragen? Nicht nur, was hast du irgendwo beigebracht bekommen, sondern worin hat Gott dich wirklich getragen?
Wenn du Songs schreibst, versuchst du, gewisse Dinge zu vermeiden? Du hast es ja im Grunde schon gesagt, wahrscheinlich fromme Worte.
Ja, dieses Songwriting ist ganz stark mit dem Martin zusammen. Mhm. Und uns ist es wichtig, dass wir Gott keine Worte in den Mund legen, die er vielleicht gar nicht sagen würde. Dass wir ganz stark von wir probieren eher die Songs von unten zu denken, eher von uns zu denken. Mhm. Und wir probieren die ganz großen, also zu überlegen, wann braucht es wirklich die ganz großen Worte? Braucht es jedes Mal die ganz großen Worte?
Kommt da der Theologe auch durch?
Also ja, klar.
Manchmal habe ich das Gefühl, ihr habt ja so eine Session gemacht, auch eine Session, aber ihr habt Osterlieder geschrieben, also ein Album oder vier Songs, glaube ich, ne?
Genau.
Zum Thema Ostern, Passion. Und da habe ich fast das Gefühl, da kommen so exegetische Herangehensweisen durch. So, man fühlt sich in die Welt der Menschen damals ein und nimmt die Perspektive ein und versucht darauf zu blicken. Genau. Ist schon so wahrscheinlich, oder?
Voll. Also diese Passionstern war so ein Dreieralbum, wo unser Gedanke war, wir schauen an drei Situationen. Also ganz viele unserer Songs spielen im Kirchenjahr ab, weil man Songs raussucht, je nachdem, was halt gerade im Kirchenjahr so dran ist. Also es ist halt was anderes, ob Ostern ist oder Palmsonntag ist. Mhm. Und die drei Songs waren Palmsonntag, also Jesus zieht in Jerusalem ein, Karfreitag, Jesus stirbt am Kreuz und Ostern, Auferstehung. Und zwar immer aus einer Perspektive von der Begleitperson von Jesus. Nie aus der zwar ganz bewusst aus einer anderen Perspektive geschrieben und dann quasi aus dieser Perspektive diesen Weg von Jesus mitgegangen.
Vielleicht nochmal als Hintergrund, als in der Exegese schaut man immer sehr genau, was war damals die Situation, was steht davor in der Bibel, was steht danach, was hat dazu geführt, wie ist es, wie war damals die Lebenswelt und wie muss man das aus dem Blick der Menschen verstehen?
Genau, das ist uns total wichtig. Also, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen Song zur Jahreslosung schreiben, also zu einem Vers, dass wir schauen, was steht eigentlich da vorne, was steht eigentlich danach? Mhm. Wer hat das eigentlich geschrieben, in welcher Situation? Ja. Was wollte der Schreiber, die Schreiberin damals mit diesem speziellen Satz eigentlich sagen?
Wenn ihr Musik macht, denkt ihr auch darüber nach, wie ihr Menschen ins Gebet führt oder in die Arme Gottes?
Ja. Also wir überlegen. Also ich würde es wahrscheinlich anders ausdrücken, aber das Gleiche meinen. Wir überlegen, viele unserer Songs sind Gebetssongs und wir überlegen, welche Richtung das gerade hat. Also an welcher Stelle das ist. Ich finde dieses Konzept von einem Gebetsweg in einem Gottesdienst total schön. Also dass wir irgendwie kommen, irgendwie beladen mit ganz vielen Sachen, bei uns sind und dann irgendwie so diesen Weg zu Gott gehen und dann irgendwie erfüllt werden, ganz viel abgehen und dann irgendwie diese Perspektive sich weitet auf nicht nur uns, sondern auf die ganze Welt. Mhm. Das ist mir total wichtig und wir überlegen, an welcher Stelle in diesem Weg hat eigentlich welcher Song Platz.
Du hast vorhin schon gesagt, dem Lux-Kollektiv habt ihr Lieder zur Jahreslosung geschrieben, ihr schreibt sie aber auch als Weide und Mons.
Yes.
Und sehr spannend finde ich das für dieses Jahr, die Jahreslosung ist ja aus 1. Thessalonicher 5, 21, prüfet alles und behaltet das Gute. Mir ist direkt aufgefallen, dieser Vers kommt nirgendwo vor.
Ja.
Und spannend fand ich persönlich auch, in eurem Video kommt Le Petit Prince, kommt vor, der kleine Prinz. Ich würde vielleicht kurz den Chorus einfach vorlesen, damit man noch mal mehr einen Eindruck kriegt. Diese Welt dreht sich weiter, wird trotz allem nicht scheitern. Denn du hast uns, was gut ist, ins Herz geschrieben. Lassen uns von der Schwere nicht unterkriegen. Dann heißt es später, wir vertrauen darauf und wir werden es sehen. Was wahr ist und gut, wird am Ende bestehen. Zwei Fragen dazu. Warum kommt der kleine Prinz vor?
Der kleine Prinz kommt vor, weil das Video Jugendliche gemacht haben. Also wir haben uns quasi, der Song war fertig, und dann haben wir uns mit Trainees getroffen, also Jugendlichen so 14, 15 Jahre alt, und haben gesagt, hey, malt mal Bilder zu diesen Dingern und gestaltet mal was würdet ihr sehen? Und diese Bilder haben wir dann an unseren Grafiker gegeben, der daraus ein Video gemacht hat, Lohnt sich anzuschauen. Mhm. Findet sich auf YouTube. Und eines, ich glaube, es war ein Mädel oder keine Ahnung, hat auf jeden Fall den kleinen Prinzen gemalt. Das hat die irgendwie gespürt. Und ich finde es total passend. Mhm. Es gibt ja in diesem kleinen Prinzen diese eine Stelle, wo der Fuchs kommt und sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen verborgen. Mhm. Und ich finde das total spannend, weil dieser Vers ja, also prüfet alles, behaltet das Gute. So, es ist das Gute in dieser Welt. Und es ist gar nicht so einfach. Manchmal ist es ja in dieser Welt gar nicht so einfach, Hoffnung zu haben. Und verliert, passieren so viele Sachen. Und wir wollen mit dem Song Hoffnung machen. Und zwar, weil wir daran glauben, dass Gott eben diese Welt nicht aufgibt. Mhm. Dass es keinen Moment gibt, in dem Gott diese Welt aufgegeben hat. Und genau, das ist so das Gute, was wir behalten wollen. Im Songwriting haben wir uns die Frage gestellt, warum überhaupt dieser Chorus, ne? Warum? Mhm. Weil wir haben wir uns die Frage gestellt, was ist eigentlich das Gute, was wir behalten? Ne? Der Vers heißt, prüfe alles, behalte das Gute. Mhm. Und was ist es eigentlich? Und bei so vielen Sachen haben wir gesagt, keine Ahnung, ist das jetzt gut? Bei so vielen Sachen haben wir gefragt, okay, wollen wir das behalten? Was ist das, was uns noch trägt so? Wir haben den Song geschrieben in der Woche, als, ich glaube, Trump gewählt wurde. Und dann war in der gleichen Woche war auch dieses Debakel da mit dem Lindner. Und es war eine krasse Woche. Und wir so, oh Mann, was passiert alles? Wie können wir irgendwie da so einen Song schreiben? Was hält uns überhaupt noch in dieser Welt? Mhm. Und da kam irgendwie raus, hey, ja, die Welt dreht sich immer noch weiter. Und Gott wird diese Welt nicht fallen lassen. Und das war für uns das, was gut war. Und gleichzeitig haben wir dann diesen Vers auseinandergenommen. So, prüfet alles, sind so die Verse, wo wir ganz viel in die Welt blicken und merken, wo wir alles prüfen und wo wir irgendwie auch geprüft werden, wo irgendwie ganz viel ist, wo wir auf der Suche sind, was eigentlich wahr ist, was eigentlich stimmt in der Zeit, wo vieles in Frage gestellt wird. Dann haben wir überlegt, okay, es gibt diesen Prüfmoment, das ist der zweite Moment, das ist der Prächorus, wo wir gemerkt haben, eines dieser Dinge ist, durchzuatmen. Prüfen heißt, einen Moment zu haben, wo wir einfach mal durchschnaufen können, wo wir ausatmen und einatmen.
Schritt zurückgehen, ja.
Schritt zurückgehen und spüren, dass wir erfüllt werden. Ne? Also es ist ja auch spannend, dieser Moment von Seele und Leben, dieses Einatmen, Ausatmen, Gott einatmen, den Ruach. Und darin liegt ein ganz großer Prüfungs- und ein ganz großer Gewissheitsmoment, glaube ich.
Ruach, der Geist Gottes. Ja. Schön. Schön. War das eine bewusste Entscheidung, dass ihr den Bibeltext nicht mit reingenommen habt? Oder ist es entstanden?
Ja, also die Frage stellen wir uns jedes Mal, weil wir es irgendwie fast nie schaffen, den Bibeltext reinzubringen. Und wir wissen, dass wir es eigentlich machen sollten, weil die Gemeinden eigentlich darauf warten, dass dieser Text irgendwie vorkommt und es endlich mal singen können und wissen, ah, das ist ein Song für die Jahreslosung, weil der Text dann da steht. Das ist eigentlich so die Erwartung, die wir erfüllen sollten. Und gleichzeitig spricht der Text zu uns, wir arbeiten mit dem Text und irgendwas kommt raus. Mhm. Und dann kommt vielleicht nicht dieser Vers raus.
Es gibt vielleicht auch schon genug Jahreslosungslieder, die den Vers direkt
haben. Ja, und wir wollten halt nicht so einen Song schreiben, prüfet alles, aber das Gute behaltet. Es gibt so viel Böses auf der Welt. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Also wir wollten, was, nicht, dass es, das ist für manche Leute sicher voll gut. Wir haben uns überlegt, was sagt dieser Text eigentlich uns? Was springt er bei uns an? Was, wenn wir damit arbeiten, was ist uns da wichtig? Welchen Song hören wir? Und der hat vielleicht dann, oh ja, hier, wir sind in der Kirche, da ist Leben, super. Was hören wir in dem Song? Und was hören wir in dem Vers? Was kommt da bei uns zum Resonieren? Und wie kriegen wir das in den Song verpackt? Und dann ist vielleicht manchmal der Vers die Grundlage und der Song die Interpretation.
Wunderbar. Daraus kann man lernen, den Vers erst durchleben und dann das Lied schreiben.
Ja, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich lese nochmal. Diese Welt, wir vertrauen darauf und wir werden es sehen. Was wahr ist und gut, wird am Ende bestehen. Sehr schön. Ja, wir kommen zur Fun-Frage. was würdest du nie so tun wie dein Vater in Bezug auf Musik im Gottesdienst? Er sei herzlich gegrüßt von mir an dieser Stelle.
Ja, also ich glaube, ich würde wissen wollen, welche Rolle ich habe. Und wenn ich als Pfarrer drin bin, dann kann ich schon mal Musik machen. Also es ist schon okay, irgendwie auch ein Lied zu performen mit Leuten. Aber ich würde nicht dieses, jetzt nehme ich die Gitarre, hänge sie mir um und wir singen alle nochmal zusammen Laudato Si. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also an der Kanzel mit Talar, ach ja, genau, mit Talar Gitarre spielen. Mit Talar Gitarre spielen ist für mich echt complicated.
Ja, ich kann mich bildlich dran erinnern.
Aber der
ja.
Schwingt doch so schön.
Aber ich muss sagen, mit euch Kindern hat er nicht so viel falsch gemacht, was die Musik betrifft.
Total. Also ich liebe meine Eltern und die haben ganz viel toll gemacht. Und das war eine andere Zeit. Ich glaube, wir dürfen nicht so hart mit unseren Eltern ins Gericht gehen. Ja. Unsere Kinder werden es noch genug mit uns machen.
Ja. In 5 Jahren, Matteo, blickst du zurück auf die Worship-Szene in Deutschland, in der Kirche und in der Schweiz. Ja. Und du bist richtig begeistert und willst unbedingt dabei sein. Was ist passiert?
Junge Leute haben wieder angefangen zu singen. Und zwar ist mir egal, ob mit vielen Instrumenten, mit Tracks, ob gut oder schlecht, aber die singen zusammen. Die sitzen zusammen und haben Spaß daran, einfach zusammen zu singen. Ich glaube, wir brauchen mehr Jugendchöre.
Amen dazu. Yes. Das ist ein gutes Schlusswort.
Und dazu muss man ja auch wirklich sagen, dass ihr im Moment auf eurer Website Noten habt. Ihr habt auch Chorsätze, gerade zu Herz und Herz, glaube ich. Ja. Und kannst du dir den Chorsatz runterladen?
Genau, bei uns kann man die ganzen Chorsätze, weiß ich nicht, aber bei uns kann man auf jeden Fall die Noten zu allen Songs und meistens auch die Bandsheets umsonst runterladen.
Es sind einzelne Chorsätze, glaube ich, drin.
Genau, einzelne Chorsätze. Wenn ein Chor richtig Bock hat, von einem Song von uns einen Chorsatz zu machen und uns den schickt, dann stellen wir ihn allen zur Verfügung. So sind viele Chorsätze ins Internet gewandert, weil es Leute gab, die gesagt haben, ja, sie machen da was draus.
Cool. Und wer mehr von euch hören möchte, Weider und Moons, findet euch auf weiderundmoons.de, gerade so, wie man es spricht, geschrieben. Spotify, YouTube.
Genau.
Wo findet man euch?
Spotify, YouTube und sonst live, wie gesagt, wir haben Familie, gar nicht so viel, aber immer wieder in der Martinskirche in Stuttgart und sonst vielleicht bei dir, wenn du uns einlädst.
Das lohnt sich auf jeden Fall.
Vielen Dank, Matteo, für deine Zeit und das inspirierende Gespräch über alte und neue Kirchenmusik. Und wir spielen jetzt zum Abschluss eine Performance von euch ein. Welchen Titel ist das?
Ein reines Herz. Ist auch ein ganz alter Choral, ein ganz altes Kyrie, das wir irgendwie neu entdeckt haben.
Ganz wunderbar.
Kyrie, sag mal kurz noch, was Kyrie ist.
Für alle, die es nicht kennen. Herr, erbarme dich. Ein Herr, erbarme dich, wo ein Beter irgendwie Gott sein Herz hinlegt mit dem, was läuft und mit dem, was auch nicht läuft. Ein reines Herz, Herr, schenke mir.
Und es gibt eben viel zu wenig moderne Kyries.
Genau. Deswegen. Und da kommt Kyrie nicht mehr vor uns, trotzdem eins.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für euch. Alles Gute für eure Arbeit und fürs weitere Schreiben. Danke, dass ihr diese Musik einfach auch bereitstellt.
Ja. Wir freuen uns auf mehr.
Danke, dass ich da sein durfte.
Schaff in mir, schließt du der Sünde Tor und Tür, vertreibe sie und lass nicht zu, dass sie in meinem Herzen. Wir öffnen. Ach komm und wohne du bei mir. Ach komm und wohne bei mir. Dir öffne ich, Jesu, mein Zuhaus, treib all Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. Lass deines Guten Geisteslicht und dein hell glänzend Angesicht erleuchten mein Herz und Gemüt, o Brunnen unerschöpfte. Mache dann mein Herz zugleich am Himmelsgut und Segen reich. Gib Weisheit, Stärke, Rat und Verstand aus seiner milden Gnade Hand. Dir öffne ich, Jesu, meine Tür. Ach komm und wohne du bei mir. Ach komm und wohne bei mir. Treib all Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus.
Das war der Podcast Worship Sofa. Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom Theologischen Seminar St. Krishona, TSC, und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.